Wirtschaftsbarometer.
Mit Armin Siebert.
Herr Ebert, wie ist denn der aktuelle Entwicklungsstand bei Nord Stream 2? Welche Punkte stehen noch aus, damit das Projekt umgesetzt werden kann?
Na, wir befinden uns derzeit in der Genehmigungsphase. Das heißt, wir haben im April den sogenannten ESPO-Bericht abgegeben in allen Ländern, allen Ostsee-Anrainerstaaten. Der ESPO-Bericht ist ja das wesentliche Dokument für das sogenannte ESPO-Verfahren laut UN-Konvention, wo es darum geht, alle Ostsee-Anrainerstaaten in unserem Fall über die grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen des Projektes zu informieren. Parallel laufen in den 5 Ländern, in denen die Nord Stream 2, von denen die Nord Stream 2 eine Genehmigung erhalten muss für den Bau und Betrieb der Pipeline, nach spezifischen nationalen Terminplänen die Genehmigungsverfahren. Viele der Mitarbeiter von Nord Stream 2 haben auch schon das erste Projekt mit begleitet in dieser Projekt- und Bauphase. Und unsere Erfahrungen sagen, dass wir jetzt also absolut im Zeitplan drin liegen. Das heißt, wir erwarten zu unterschiedlichen Terminen, aber grob gesagt bis Ende dieses Jahres, allerspätestens Anfang nächsten Jahres, die verschiedenen notwendigen Genehmigungen aus den 5 Ländern, sodass wir dann Anfang 2018 mit den Bautätigkeiten und der Verlegung der beiden Stränge der Nord Stream 2 Pipeline starten können.
Und Sie rechnen jetzt nicht von Seiten dieser Ostsee-Anrainerstaaten mit irgendwelchen Punkten, die Sie nicht umsetzen könnten?
Schauen Sie, die Genehmigungsverfahren, das gesamte Genehmigungsprozedere für die Pipeline bewegt sich auf absolut rechtssicheren Gegebenheiten. Die Nord Stream 2 beachtet von Beginn an entsprechende Rechtsrahmen, internationales Recht, europäisches Recht und natürlich auch nationales Recht.
Nun gibt es ja plötzlich aber auch noch eine Genehmigungsfrage von Seiten der EU. Das gab es ja bei Nord Stream 1 im Prinzip eigentlich nicht. Also warum beschäftigt sich jetzt die EU-Kommission überhaupt mit diesem Fall? Weil es handelt sich doch eigentlich nicht um eine Verbindungsleitung innerhalb Europas.
Da haben Sie vollkommen recht. Das ist absolut sauber von Ihnen dargestellt. Schlussendlich müssten Sie diese Frage eigentlich die EU-Kommission stellen. Ist für uns dieses Vorgehen derzeit dahingehend nicht nachvollziehbar, als dass wir davon ausgehen, dass wir uns, wie gesagt, in einem komplett umfangreichen Rechtsrahmen bewegen und dieser Rechtsrahmen auch entsprechend für diese, also für den Nord Stream 2 und andere Import-Pipelines vorhanden ist. Und wir ja das eher als politisch motivierte Aktivitäten einschätzen. Es gibt definitiv kein Rechtsvakuum und es ist aus unserer Sicht ein Abkommen, das die Europäische Kommission derzeit mit Russland anstrebt, nicht nötig.
Kann man also überhaupt mit politischen Argumenten gegen so ein wirtschaftliches Projekt was ausrichten?
Das ist eine gute Frage. Wir sehen als Nord Stream 2 sehen wir uns vordergründig als ein rein kommerzielles Projekt. Wir haben einen starken Shareholder mit Gazprom, der sozusagen die finanzielle Hauptlast trägt, auch ein entsprechendes wirtschaftliches Interesse hat. Vor kurzem haben sich 5 westeuropäische große Energieunternehmen zu dem Projekt dahingehend bekannt, dass sie sozusagen einen Vertrag abgeschlossen haben über die zukünftige Finanzierung des Projektes, wo sie auch selber entsprechende Beiträge leisten. Das heißt, die grundsätzliche Basis dieses Projektes ist rein kommerziell. Die politische Ebene wird aus meiner Sicht sehr stark von den osteuropäischen Ländern reingebracht in dieses Projekt und inwieweit es politische Mittel und Wege gibt, das Projekt zu verhindern, das vermag ich nicht zu sagen. Das ist im Grunde genommen auch wieder Kaffeesatzleserei. Spekulationen, an denen ich mich und wir uns nicht beteiligen wollen können. Schlussendlich ist es so, es ist dahingehend verwundert, dass diese Initiative von Seiten der Europäischen Kommission unnötig ist, denn auch die Regulierungsbehörde und nicht nur die deutsche Regulierungsbehörde, sondern auch die Rechtsabteilungen in Brüssel haben festgestellt, dass es kein Rechtsvakuum gibt, dass die Verfahren entsprechend sauber laufen. Und das Verwundersame ist, dass im Grunde genommen die Kommission, vorangetrieben vom Energiekommissar Caete, eigentlich auf diese Art und Weise gegen ihre eigenen Prinzipien der Gleichbehandlung, also europäischen Prinzip der Gleichbehandlung verstößt, was ich einfach jetzt mal so im Raum stehen lassen möchte. Mhm. Anmerkung.
Gerade Deutschland geht ja mit 7 Meilenstiefeln voran bei der Förderung erneuerbarer Energien. Ist es nicht absehbar, dass wir bald ganz auf Gas verzichten können in Deutschland, in Europa?
Sicherlich geht Deutschland dort voran, aber Deutschland ist ja auch nicht nur ein abgeschotteter Markt. Schauen wir auf Polen, da ist das Thema Kohle noch ganz oben. Schauen wir nach Frankreich in die andere Richtung, da ist das Thema Kernenergie noch sehr stark oben. Also schlussendlich ist die Nord Stream ja auch nicht für den deutschen Markt gedacht. Das kommt in Deutschland an, aber das Projekt orientiert sich immer mit seinen Lieferungen, die wir nicht zu Steuern haben, sondern die Nord Stream 2 wird wie jetzt auch die Nord Stream lediglich der Transporteur sein. Wir haben mit dem Handel und dem Verkauf des Gases nichts zu tun, sondern wir sind der reine sogenannte Shipper.
Das ist ja auch verboten, oder? Laut EU-Gesetz.
Ja, in der Tat, aber das wird von Außenstehenden, wie soll ich sagen, schnell anders gesehen oder durcheinander gebracht. Wir müssen halt nur sicherstellen, dass die Pipeline, die in Russland beginnt und in Lubmin endet, entsprechend die Gasmenge, die Gazprom durch die Leitung durchschicken möchte, auch transportieren kann. Das ist sozusagen die Hauptaufgabe und das muss sichergestellt werden. Wir sind für den gesamten europäischen Markt da. Das heißt, in Lubmin geht das Gas dann in das europäische Verbundnetz. Unter diesem Gesichtspunkt kann das Gas, was sozusagen in Lubmin ankommt, im Grunde genommen jeden Winkel in Europa erreichen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, gehen davon aus, dass wir mit dem Erdgas den saubersten konventionellen Energieträger nach Europa bringen. Dazu kommt noch ein wichtiger Punkt, dass wir mit dem Gas zum Beispiel, was die Nord Stream 2 nach Europa bringen würde, wenn sie dann entsprechend zu 100% ausgelastet, also gebaut ist und zu 100% ausgelastet wird, dass wenn dieses Gas, diese 55 Milliarden Kubikmeter, komplett verstromt werden würden, dann also anstelle von Kohle verstromt werden würden, dann würden die CO2-Emissionen für die Stromerzeugung um 14% sinken. Also das sind alles Punkte, wo man sagen kann, Erdgas ist eine sehr, sehr gute Brückenenergie für den weiteren Vormarsch der erneuerbaren Energien und ist unheimlich wichtig, um die Klimabilanz und die Klimaziele von Europa zu erfüllen, nämlich die Verringerung von CO2. Und unter diesem Aspekt sehen wir, dass Erdgas schon ein sehr wichtiger Faktor ist, um weiterhin noch über viele, viele Jahre auch im Marktbestand zu haben.
Europas Gasquellen, also eigene Gasquellen, versiegen ja nach und nach. Dadurch muss der Import steigen. Wird es denn möglich sein, den Gasbedarf Europas ausschließlich über Flüssiggas aus Übersee zu decken?
Unsere Zahlen, die wir also aus verschiedenen Studien herausgenommen haben, auch Studien der Europäischen Union, sagen, dass sich die Eigenförderung in Europa nahezu halbieren wird. Norwegen wird auch reduzieren, weil die Gasfelder langsam ausgefördert sind. Wir haben noch Nordafrika als einen aktuell derzeit wichtigen Markt, aus dem wir Gas importieren. Die haben aber vermehrt einen Eigenbedarf und werden weniger Gas nach Europa schicken, weil sie das selber benötigen. Und dann haben wir halt noch den großen Block russisches Gas und LNG. Und wenn wir dann schauen, auf der einen Seite haben wir den Rückgang, dann klafft sozusagen, was Russlandgas und LNG-Gas in einem Block gesehen bedeutet, eine Importlücke bis 2035 von etwa 120 Milliarden Kubikmeter Erdgas auf. wenn wir jetzt mal die Nord Stream 2 Pipeline mit 55 Milliarden Kubikmetern sehen, wäre das nicht mal ganz die Hälfte dieser Importlücke, um die Versorgungssicherheit Europas zu decken. Das heißt also, wir brauchen auf jeden Fall auch andere Importe, dann eben speziell über natürlich LNG. Aber wir müssen einfach, wenn wir uns jetzt aus europäischer Sicht, aus europäischer Verbrauchersicht auch komplett auf das Thema LNG konzentrieren, muss man einfach auch folgende Komplexität sehen. In den nächsten Jahrzehnten sich der Energiehunger für speziell LNG in vor allen Dingen asiatischen Märkten extrem erhöhen wird. Also der asiatische Markt, da ist eine Verdopplung des LNG-Bedarfs prognostiziert. Wenn dann Europa nur auf LNG gesetzt hat, jetzt in der weiteren Entwicklung und die tollen großen Erdgasvorkommen in Russland nicht über weitere Pipelines an sich bindet, das ist ja ein beiderseitiges Bindungsverhältnis, das muss man auch, oder Abhängigkeitsverhältnis, das muss man auch einfach sehen, dann kann es natürlich sehr schnell passieren, dass dann das Gas sich entweder verknappen wird oder deutlich verteuern wird, weil man dann natürlich auch gegen eine Marktmacht in Asien zum Beispiel auch entsprechend preislich ankommen muss, damit der Tanker eben an einen europäischen Hafen andockt und nicht nach Japan weiterfährt.